Danke, Samuel, für diese Predigt. Georgos, das ist der Name für Gott, der Gärtner. Heute geht es nicht um das Bild des Gärtners, um zu veranschaulichen, dass Gott bei uns Dinge wegschneiden muss, die schlecht sind, sondern wir wollen unsere Aufmerksamkeit auf die Schönheit seiner Fürsorge richten. Und auch wenn man viel in das Bild hineinstecken kann, dürfen wir und sollen wir uns bewusst sein, dass jedes Bild auch an seine Grenzen kommt, nur als Vorab-Info. Vor allem, wenn wir es mit einem unvorstellbaren Gott zu tun haben. Wir haben von Samuel gehört, Pflanzen sind sehr unterschiedlich zu pflegen. Und wenn man es falsch macht, gehen sie logisch zugrunde. Ein erster Gedanke zu dem, unser Gott ist ein Kenner. Er weiß genau, was wir Menschen wirklich brauchen, um lebendig zu sein. Aber nicht nur im Allgemeinen, was Menschen brauchen. Nein, unser Gott ist ein Kenner. Er kennt sich mit jedem von uns persönlich aus. Und das für alle möglichen Lebensbereiche. Das ist der erste Gedanke. Unser Gott ist ein Kenner. Richtig interessant fand ich, dass durch Staunässe die Wurzeln verfaulen können und die Pflanze dann kein Wasser mehr aufnehmen kann und vertrocknet. Also eigentlich, weil sie zu viel des Guten hatte. Besser wäre es, sie einfach regelmäßig zu gießen. Und ich glaube, zu viel des Guten kann unser Leben manchmal auch ruinieren. Und das passiert dann, wenn wir uns an andere Gärtner wenden, die es zwar gut meinen, aber keine Ahnung vom Leben haben, die nicht wirklich wissen, wie wir Menschen funktionieren. Und ich meine damit, dass dies dann der Fall ist, wenn wir unser Glück von Dingen oder Menschen abhängig machen, anders als von Gott, die uns die falsche Dosierung geben, nicht unbedingt schlechte Dinge, aber die falsche Dosierung an Freude und Feiern, an Faulenzen mal, an Romantik, zu viel Romantik. Oder zu viel Karriere. Und es gibt viele andere Dinge, die man da noch ergänzen könnte. Der zweite Gedanke, wir haben einen konstant großzügigen Gott, auf dessen Fürsorge wir vertrauen können, dass er es einfach richtig macht. Ich glaube, Gott hilft uns mit der richtigen Dosierung. Vorhin ist die Mathilde aufgesprungen und hat der Judith ein Glas Wasser gebracht. Das war die notwendige Dosierung vielleicht in dem Moment. Und Gott kann das noch viel besser. Weil wir nicht auf einmal so viel von Gott aufnehmen können, dass es lange ausreicht, brauchen wir sein regelmäßiges Gießen, indem wir zum Beispiel jeden Tag aus seiner Kraft leben. Im Vater unser heißt es, er gibt uns unser tägliches Brot. Also nicht die Ration für den nächsten Monat. Nein, er steht jeden Morgen auf der Matte, um zu gießen. Er hat jeden Tag etwas vorbereitet. Er ist ein konstant großzügiger Gott, auf dessen Fürsorge wir wirklich vertrauen können. Bei Schädlingen sind schnelle Lösungen, die chemischen Pflanzenschutzmittel, oft schädlicher, hat uns das Samuel gesagt. Stattdessen sind es oft einfache Dinge, die helfen. Mit ein bisschen Wasser abwischen, Nützlinge einsetzen, einen Standortwechsel. Der dritte Gedanke, weil Gott jemand ist, der Dinge, die uns schaden, weil er jemand ist, der Dinge, die uns schaden möchte, beseitigen möchte, hilft er mit seinen Maßnahmen. Und der dritte Gedanke ist, unser Gott ist jemand, der mit den einfachen Dingen die wichtigen Sachen macht, die uns heilen. Mit den einfachen Dingen. Wir wissen es, die einfachen Dinge, Gottes Wort, mit Gebet, mit Gemeinschaft. Es sind nicht immer die sogenannte Quickfixes, Dinge, die immer schnell Lösung bringen, aber es sind die Dinge, die einfachen Dinge, die wirklich heilen. Wir haben jetzt durch Samuels Informationen über Pflanzen schon ein paar Parallelen finden können zwischen der Pflanze und unserem Leben und wie Gott gärtnert mit uns. Wir wollen jetzt trotzdem in die Bibel hineinschauen und entdecken, was es noch zu finden gibt. Oder zumindest ein paar Sachen, weil ich habe gemerkt, es gibt viel mehr, als man vielleicht denkt. Der Titel Gott als Gärtner oder diese Formulierung, dieses Bild findet man in einigen Gleichnissen. Und in einem Gleichnis konkret, da kommt dieser Titel, dieser Name auch her. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Johannes 15,1. Jesus beschreibt seinen Vater als Gärtner. Und wir wollen jetzt dieser Spur Gottes als Gärtner in der Bibel kurz nachjagen durch 6 Phasen. Die erste Phase, wo Gott als Gärtner am Plan steht, ist der Garten Eden. In 1. Mose 2 steht, nun hatte Jahwe, Gott im Osten in Eden, einen Garten angelegt. Er war ein praktischer Gärtner. Der war schön, es war alles vollkommen gut dort. Ein Ort, wo man sich gerne begegnete. Und Gott gibt den Gärtnerauftrag dann auch weiter an die Menschen, dass sie bebauen und bewahren sollen. Und trotzdem glaube ich, dass er im übertragenen Sinn weiterhin der Bossgärtner bleibt, der Chefgärtner bleibt, der das im großen Stile weiterverfolgt. Gottes Pflegemaßnahmen des Bebauens und Bewahrens sieht man in der Geschichte der Bibel immer wieder. Gott bearbeitet Menschen, um sie fruchtbar zu machen, dass sie blühen für seine Zwecke. Aber er bewahrt sie auch. Er sorgt sich da, wo Ungeziefer kommt, wo Dinge sind, die der Pflanze schaden. Und wir wissen, dass der perfekte Zustand im Garten Eden schnell kaputt gegangen ist, weil der Mensch die Frucht gegessen hat, nicht Gott gehorsam war. Und trotzdem schon gleich da am Anfang sieht man, dass Gott hier eingreift mit einer Pflegemaßnahme, um zu bewahren, um zu beschützen. Weil es immer wieder trockene Blätter gibt. Die Situation, wie sich das ausgewirkt hat, dieses trockene Blatt, das hineingekommen ist, ist, dass Adam und Eva plötzlich Scham empfinden, sich nackt fühlen und sich versuchen zu verstecken und zu bedecken. Und Gott beschützt, indem er ihnen Kleidung gibt. Eine erste Pflegemaßnahme, die er da großherzig, liebevoll an ihnen durchführt, obwohl sie gerade alles verbockt haben. Und so bewahrt Gott immer wieder. Zum Beispiel auch bei Noah, wo es wieder zu viel des guten Wassers gab. Er wurde bewahrt. Also der Garten, der Gärtner Gottes, das ist die erste Phase. Dann ging es in diese zweite Phase durch den Sündenfall, wo das Böse, das Unkraut wuchert und Krankheiten auftreten bei den Pflanzen, bei den Menschen. Und Gott setzt sich ein, um dieses Unkraut zu vernichten, aber das Unkraut ist stärker als die guten Pflanzen. Im Herzen wuchert es der Menschen. Man sieht es. Sie tun Böses. Es gibt Mord und Totschlag. Diese Wurzeln greifen um sich. Und deswegen probiert Gott einen Neuanfang oder macht nochmal einen Neuanfang. Es kommt die Sintflut und der Garten Eden ist da erstmal ganz zerstört ab diesem Zeitpunkt. Und trotzdem sehen wir gleich danach wieder, dass sich die Wurzeln des Bösen wieder hervortun. Und es kommt wieder Unschönes zum Vorschein. Keine Blumen, die schön blühen. Der Noah kurz nach der Sintflut baut Wein an und diese gute Pflanze missbraucht er. Und das, was unschön hervorkommt, ist, dass er sich besauft und als Konsequenz oder als spätere Folge dadurch durch seinen Sohn beschämt wird. Das ist wieder eine unschöne Situation. Und später, gleich geht es weiter, Babylon wächst empor. Aber es war zu viel des Guten. Und es vertrocknet und wird zur Wüste. Und so geht es immer wieder weiter. Die Dornen sind zu stark und keine Pflanze kommt damit klar. Und deswegen hat Gott der Gärtner einen Plan, um das Gartenparadies wiederherzustellen. Da fängt die dritte Phase an, wo Gott Gärtner hat. Und zwar pflanzt er eine Nation. Das Volk Israel. In 2. Mose heißt, du bringst sie hin und du pflanzt sie ein auf dem Berg, der dir gehört. Da geht es um das Volk. Und Gott pflanzt sie ein in ein Land, in ein Gebiet, wo er sie haben möchte. Oder in Jesaja, denn der Weinberg, der Jahwe, dem Allmächtigen gehört, ist das Volk Israel. Gott ist hier wieder als Gärtner unterwegs und konzentriert sich auf diese eine Pflanze, sein Volk Israel. Er sät, er bewässert, er pflegt, ist geduldig. Er reinigt von Dornen immer wieder, in der Richterzeit immer wieder, das Unkraut kommt, er setzt wieder wen ein, es geht wieder besser und so weiter. Er bekämpft Ungeziefer. Und er topft sie immer wieder um, weil sie wieder krank werden und dann setzt er sie mal ins Exil und setzt sie wieder zurück. In Amos 9 heißt, ich pflanze sie wieder in ihr Land ein. Also ich bringe sie wieder zurück und werde sie wieder einpflanzen, wo sie eigentlich hingehören. Und Gottes Vision als Gärtner ist darin, in Jeremia 31 findet man das, seine Vision ist, dass sie wie ein bewässerter Garten sind, der nie mehr verdursten wird. Das ist Gottes Vision für seinen Garten. Aber das Projekt wäre auch mit dem Volk Israel, mit dieser Pflanze kläglos gescheitert, wenn er nicht etwas Krasses getan hätte. Und das ist die Phase 4. Er, der Gärtner, kommt selbst als Pflanze. Jesaja 53, 2. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Aber es kam eine Pflanze hervor, zerbrechlich. Und ja, diese Pflanze, die Jesus ist, sie wird gebrochen. Und zwar wieder in einem Garten. Es fängt im Garten Gethsemane an und nimmt von dort an seinen Lauf. Und im Gartengrab endet es wieder. Aber eigentlich endet es nicht, das wissen wir. Es beginnt da erst richtig. Denn der Gärtner hat Erfolg. Trotz aller Krankheiten, die auf ihm lag, trotz Dornen, trotz felsigen, versiegelten Grund, besiegte er das Ungeziefer und den Tod und er blühte in neuem Leben. Jesus wurde lebendig. Und kurz nach diesem Lebendigwerden wird er übrigens selbst als Gärtner verwechselt. Maria Magdalena kommt ans Grab, das Grab ist leer und sie trifft Jesus und verwechselt ihn mit einem Gärtner, der auf den Garten aufpasst. Aber gewissermaßen passt es, denn er war ja tatsächlich derjenige, der sich um unsere wegen die Finger schmutzig gemacht hat. Und das nicht einfach so. Nein, er wusste um der Freude, die auf ihn wartete. Das heißt in der Bibel sogar ganz konkret, wird es so genannt. Er wusste um die Freude eines Gärtners, wenn Dinge erblühen, wenn viele weitere Menschen zum wahren Leben erblühen dadurch. Deswegen hat er sich die Finger schmutzig gemacht. Und dann geht es weiter mit Phase 5. Nicht nur eine Pflanze, nicht nur eine Nation, sondern alle sollen dazugehören dürfen. Und so ist das nächste Gartenprojekt Gottes das Gemeindewachstum. Dass Gemeinde entsteht. Erstmal muss diese Gemeinde eingepfropft werden in diesen Ölbaum, in diese Pflanze, die schon besteht. Man muss an Jesus selbst aber eigentlich dran sein. Und ein Bild als dieses Veredeln, das kennen wir nicht so. Ein anderes Bild, das uns vielleicht ähnlicher ist oder näher ist, ist ein Umtopfen. Dass wir als Pflanzen, die weg waren von Gott, umgetopft werden in die Erde durch den Glauben. Und diese Erde ist Jesus selbst, dass wir an Jesus selbst dran sind, eingetopft werden. Und dadurch seine Gnade ziehen können und wachsen können daraus. Und dann aber trotzdem noch eine sechste Phase. Die Gemeinde wächst und blüht manchmal gut, manchmal weniger gut. Und es liegt daran, dass Pflanzen eigentlich nicht dafür gemacht worden sind, in dem Topf zu sein. Die sechste Phase ist eine Phase, wo wir als Pflanzen noch im Topf sind und noch nicht im Garten eingesetzt werden, noch nicht im Garten Eden, im Paradies, das wiederhergestellt wird. Es steht noch ein Standortwechsel an. In der Jugend nehmen wir gerade die Seligpreisungen durch und am Ende von unserer Jugend kam die Info herein, neuer Lockdown. Und wir haben kurz davor oder in der Situation noch zurückerinnert, dass heute oder in 2 Wochen vor einem Jahr wir Woche gemeinsamen Lebens hatten, wo wir eine Woche gemeinsam in der EFK gewohnt haben, Gemeinschaft hatten, es geblüht hat, es schön war. Und wir gesagt haben, oh, da wollen wir eigentlich wieder zurück. Eine Sehnsucht nach dem zurück, eine Sehnsucht nach der eigentlichen Heimat. Darum geht es bei uns als Pflanzen eigentlich, dass wir eine Sehnsucht haben, zurück nach der Situation vor 1. Mose 3, zurück in den Garten Eden. Und diese Sehnsucht, dieser Wunsch nach diesem Umtopfen, das wird kommen. Diese Phase kommt erst noch. Der perfekte Garten wird wiederhergestellt werden. Aber bis dahin wird uns Gott als Gärtner in Jesus gut versorgen. Und auf das wollen wir uns jetzt noch konzentrieren. Der Gärtner in der Weltgeschichte haben wir jetzt gesehen, aber wie ist er in meiner Geschichte am Wirken? Wie pflegt er mich als einzelne Topfpflanze? Gott als mein Gärtner. Er kennt mich. Er weiß, was ich brauche. Und er versorgt und pflegt mich. Er beschäftigt sich gerne mit mir. Er macht sich dafür auch die Hände dreckig, immer wieder neu, weil es Dinge gibt, die unschön sind. Er kümmert sich um mich bei Wind und Wetter. Er geht sorgsam vor gegen Krankheiten. Er ist bereit für harte Arbeit. Und ja, mit mir ist es echt manchmal besonders harte Arbeit. Er sieht, was werden kann aus dir. Er bricht nicht den geknickten Halm. Nein, er ist überzeugt, es zahlt sich mit dir aus. Mit dir möchte ich arbeiten. Dich möchte ich pflegen, weil ich weiß, dass du blühen wirst. Aber Schönheit braucht eben Pflege. In der Bibel heißt es, der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Und es trifft auch auf Gott zu. In der Bibel wird Gott beschrieben, wie er gärtnert. In Jeremia heißt es zum Beispiel, dann wird es mir ein Vergnügen sein, ihnen Gutes zu tun. Ganz gewiss pflanze ich sie in das Land ein und tue es von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Da geht es grundsätzlich wieder ums Volk Israel, aber das ist die Art und Weise, wie Gott gärtnert. Gerne, mit ganzem Herzen, mit seiner ganzen Kraft. Schönheit braucht Pflege und er setzt sie ein. Und dabei hält er viel aus. Er muss Folgendes erleben. In Jeremia wird auch beschrieben, Folgendes. Ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt. Du warst ein erlesenes Gewächs. Wie hast du dich verwandelt? Ich sehe nur noch entartete Reben, einen fremden, verwilderten Weinstock. Das erlebt Gott mit uns auch immer wieder. Und er hält es aus, dass wir immer wieder verwildern. Aber auch wenn wir wieder mal tot sein sollten, in manchen Bereichen, er ist ein Gärtner, der das scheinbar Unmögliche möglich macht. In Jesaja 51,3 wird seine Gärtnerfähigkeit beschrieben. Da heißt es, das verwüstete Land macht er zu einem Paradies. Das ist sein Potenzial als Gärtner. Das sind seine Fähigkeiten. Da, wo nichts mehr zu leben scheint, da macht er eine Oase, ein Paradies. Die Steppe, wie den Garten Jahwes. Also so wie es davor schon mal war, sowas schafft er auch heute. Freude und Fröhlichkeit findet man dort, Lobpreis und Gesang. Und deswegen passt dieser Name ganz gut auch zu einem Lobpreis-Zeugnis-Gottesdienst. Seine Pflege bringt Schönheit hervor, die ihm Freude bereitet. Wir wissen, es ist eine Schönheit, die innerlich ist. Ich werde mich ihnen wieder zuwenden und bringe sie in dieses Land zurück, wo ich sie dann aufbaue und nicht abbreche, sie einpflanze und nicht ausreiße. Ich gebe ihnen das Verständnis, mich zu erkennen, zu begreifen, dass ich es bin, Jahwe, dann werden sie mein Volk sein und ich ihr Gott, denn sie werden mit ganzem Herzen zu mir umkehren. Diese Schönheit, dass wir mit ganzem Herzen bei ihm sind, die wird er sehen, die sieht er jetzt schon immer wieder und eines Tages wird er sie ganz blühen sehen. In Jesaja 58,11 wird das Endergebnis seiner Arbeit beschrieben. Dann wird Jahwe dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt. Er gibt dir die nötige Kraft, dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Also er sieht das Endergebnis, dass wir wie ein Garten sind, nicht als einzelne Pflanze, sondern gemeinsam als ein Garten, der lebendig ist und der blüht, der nicht aufhören wird zu leben. Ja, auch heute noch ist unser Gott solchen Gärtner. Er kümmert sich um dich ganz persönlich, aber auch um unser Land, um unser Südtirol hier. Und es ist nicht unsere Aufgabe, uns um die Erde oder den Dünger zu kümmern und uns Sorgen zu machen darum oder darum, wo wir als Pflanze eingepflanzt werden oder wo die anderen Pflanzen stehen und welche Früchte sie hervorbringen. Unsere Aufgabe ist es, einfach nur auf die Pflege des Gärtners zu reagieren und zu wachsen. Ich möchte zusammenfassen. Gott als Gärtner ist ein Kenner. Er weiß, was es braucht. Gott als Gärtner ist ein Versorger, der gut dosiert, konstant großzügig ist, vertrauenswürdig. Er ist ein Pfleger, der Bedrohung einfach, mit einfachen Mitteln, einfach gut und einfach richtig angeht, mit klassischen Mitteln. Und er ist ein Gärtner, der sich selbst dreckig macht. Ein Selbstdreckigmacher. Mit einem grünen Daumen. Der sagt es, es lohnt sich. Ich mache das, weil es sich lohnt. Wie hat Gott als Meistergärtner in deinem Leben gearbeitet? Wir wollen nachher ein paar Zeugnisse und Gedanken hören, die uns das bezeugen dürfen. Wo blüht und gedeiht etwas, das du zu seiner Freude gerne mitteilst? Ich möchte noch beten. Gott, du bist unser Gärtner. Du bist mein Gärtner. Danke, bist du bereit, mich zu pflegen. Herr, ich übergebe dir mein Leben. Pflanze mich dorthin, wo du mich haben willst. Mache mich in deinem Garten schön und fruchtbar. Amen.